Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Jeder kennt wohl diesen Satz, das haben wir schon immer so gemacht und alles bleibt so, wie es hier ist. Solche Sätze hören wir in der Baubranche ständig. Dabei stehen wir schon mit beiden Beinen fest im Jahr 2025. Digitalisierung ist überall in unserem Leben angekommen. Nur noch nicht ganz in der Baubranche. Wobei, das möchte ich heute gerne überprüfen. Stimmt das wirklich? Und warum hat sie es im Bauwesen so schwer, die Digitalisierung? Darüber und über weitere spannende Themen sprechen wir mit unserem heutigen Gast, Tobias Meile, Professor an der TH Augsburg für Softwareentwicklung im Bauingenieurwesen und für den Studiengang Digitaler Baumeister. Tobias, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Tobias, legen wir gleich mal los. Stell dich doch kurz mal vor, wer bist du und was machst du?
Genau. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Tobias Meile. Ich bin Professor an der Technischen Hochschule in Augsburg seit guten 3 Jahren jetzt und hauptsächlich im Studiengang Digitaler Baumeister unterwegs. Klassisch Maschinenbau studiert vor ein paar Jährchen, sage ich jetzt mal frech, in Stuttgart und war eigentlich auf dem besten Weg, wie 80% der Studierenden, die in Stuttgart Maschinenbau studieren, in der Automobilbranche unterzukommen. Das war aber irgendwie nicht mein Thema und ich habe mich damals schon in der Informatik irgendwie wohler gefühlt und bin dann eben über Gebäudemodelle und Energie in Gebäuden gestolpert als Thema. Das hat mich super fasziniert und darüber bin ich dann auch ans Berkeley Lab nach Kalifornien gekommen, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und dann hat es mir dort so gut gefallen, dass ich dann eben in Kalifornien auch promoviert habe an der Stanford Universität im Bauingenieurwesen und Umwelttechnik. Genau, und habe dann halt neben der Informatik, den Gebäudemodellen, das BIM-Thema, Simulationen, Energieberechnungen, so eine ganze Anzahl von Themen mitgenommen. Und ein Projekt, was ich da als Student nebenher gemacht habe, ein Softwareprojekt, das hat mich dann die weiteren 10 Jahre nach der Promotion noch beschäftigt. Da habe ich dann für eine Firma in Seattle von Deutschland aus gearbeitet und irgendwann dachte ich, ich muss mal wieder was Neues machen und irgendwie hat es mich schon immer gereizt, wieder zurück an die Uni zu gehen und dann habe ich eben diese Stelle in Augsburg entdeckt mit dem neuen Studiengang Digitaler Baumeister und habe sie gelesen, bin sofort in die Küche zu meiner Frau gerannt und habe gesagt, das ist meine Stelle, die passt perfekt auf mich. Genau, es hat dann ein kleiner Prozess dahinter, ein langer Prozess, der hat dann auch ganz gut funktioniert und dann bin ich ein halbes Jahr später oder so zum Professor berufen worden. Genau, und das mache ich jetzt seit 3 Jahren und das macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich eben einfach diese digitalen Themen, die ich in den letzten 15, 20 Jahren mitgenommen habe, einfach an die Studierende weitergeben will. Und genau, das ist einfach so meine Aufgabe und mein Werdegang, wie ich Professor geworden bin.
Ah, sehr cool, sehr schön. Was mich da gleich mal interessieren würde, wie ist es denn, wenn man als, sagen wir mal, Externer, also jemand, der jetzt nicht vom klassischen Bauwesen-Background kommt, sondern so aus der Maschinenbaubranche, in der Zusammenarbeit oder an der Fakultät Bauingenieurwesen mit allen anderen Professoren, die ja auch mehr so dann aus dem Bauingenieurwesen oder Bauwesen kommen. Wie fühlt man sich denn da als Maschinenbauer?
Sehr gute Frage. Genau, ich meine, deswegen hat mich der Studiengang auch so fasziniert, weil eben so meine 2 Schwerpunkte, diese Energiesimulation, Nachhaltigkeit und die digitalen Themen, nicht so richtig klassisch Bauingenieurwesen sind. Und dann mit meinem Maschinenbau Hintergrund, aber doch irgendwie in der Informatik zu Hause bin ich ja irgendwie so ein bisschen zwischen den klassischen Feldern unterwegs und es war auch gar nicht so einfach oder es gab nicht so viele Stellen, sage ich jetzt mal so, wo ich wirklich so gut reingepasst hätte. Aber ich muss einfach sagen, ich bin super toll aufgenommen worden an der Fakultät von den größten Teil des Kollegiums einfach sehr viel Respekt empfunden. Und genau, also ich habe sehr viele Kollegen, mit denen ich sehr gut zusammenarbeite und wo wir einfach auf einer Wellenlänge arbeiten, coole Projekte machen, einfach Sachen zusammen initiieren, einfach immer wieder drüber nachdenken, was können wir verbessern, wie können wir es noch besser den Studierenden beibringen, also einfach uns selber immer wieder hinterfragen und überlegen, was können wir Cooles das nächste Semester auf die Beine stellen.
Sehr schön, sehr cool. Du arbeitest ja als Professor an der TH Augsburg für Softwareentwicklung im Bauingenieurwesen und es gibt auch den Studiengang Digitaler Baumeister. Und als ich das gelesen habe, Digitaler Baumeister, okay, das hört sich sehr interessant an. Und da würde mich jetzt einfach mal so drei Kernfragen interessieren. Die können wir ja dann auch nach und nach beantworten oder du beantwortest sie im einen Zug. Erstens mal, was ist eigentlich der Studiengang Digitaler Baumeister? Also was kommt da so vor? Wie kommt man überhaupt zu so einem Studiengang? Und inwieweit unterscheidet der sich vom klassischen Bauingenieurwesen, der jetzt vielleicht mal ein paar Fächer hat wie ja, BIM oder vielleicht auch mal Softwareanwendung und so weiter. Gerne mal mit dem ersten Punkt. Um was geht es denn bei dem Studiengang Digitaler Baumeister?
Also worum es geht, ist einfach, dass wir uns überlegt haben, der Baumeister an sich war ja irgendwie historisch eher so eine Person, die dann den Architekt und den Bauingenieur noch irgendwie so zusammen ja, zusammengebracht haben oder in einer Person früher großartige Kathedralen und so weiter gebaut haben. Und irgendwie wollten wir da zurück. Das heißt, zu sagen, wir brauchen wieder Leute, die irgendwie beide Fachrichtungen, von beiden Fachrichtungen was verstehen und die zusammenbringen können. Und dann haben wir da eben dieses Digitale, also die Informatik noch draufgesetzt. Und wie das dann im Studiengang aussieht, ist einfach so, dass wir 50% praktisch so klassische Bauthemen unterrichten und die andere 50% dann eben digitale Themen. Wobei sich das irgendwie in der Theorie ganz gut anhört, aber natürlich die Module auch irgendwie mit beiden Themen immer wieder sehr gut durchmixt sind. Das heißt, unsere Idee ist einfach, wir wollen eben digitale Baumeister ausbilden, die dann nachher in der Lage sind, eben die digitalen Themen überall in der Baubranche voranzutreiben. Auch die Sprache zum einen von den Architekten, von den Bauingenieuren, aber auch von den Informatikern zu sprechen und dann eben einfach solche digitalen Themen dann mit dem entsprechenden Know-how voranzutreiben.
Ist dann der Studiengang auch für Architekten möglich?
Also es ist ja ein Bachelor-Studiengang, das heißt, man fängt einfach an, den Bachelor-Studiengang zu studieren. Und wir sind jetzt gerade dabei, den Master auch noch aufzugleisen, sage ich jetzt mal, wenn alles gut läuft. Weil wir auch glauben, dass es gerade so interessant ist, eben die unterschiedlichen Fachrichtungen dann noch so zu kombinieren, dass man eben vielleicht Architektur studiert im Bachelor und dann eben noch einen digitalen Master oben drauf setzt. Bin ich ja auch, was man in meinem Werdegang auch sehen kann, großer Fan davon, eben nicht nur in einem Feld sich auszutoben, sondern einfach so ein bisschen unterschiedliche Richtungen auszuprobieren und an diesen Schnittstellen, wie auch der Studiengang eben an dieser Schnittstelle beheimatet ist, das ist einfach das, was aus meiner Sicht sehr interessant ist.
Mhm. Okay. Und jetzt so ein bisschen zu der zweiten Frage, also dem, wie kommt man zu so einem Studiengang? Also was war denn so die Motivation, einen komplett neuen Studiengang jetzt für, ja sagen wir mal, den digitalen Baumeister zu entwickeln und den nicht irgendwie, sagen wir, so ein klassisches Bauingenieurstudium hineinzupacken mit Schwerpunkten wie BIM, Softwareanwendung und so weiter?
Genau, also ich war ja praktisch noch nicht dabei, als der Studiengang entstanden ist. Genau, ich bin ja dann für den Studiengang erst berufen worden. Aber von dem, was ich über den Prozess weiß, ging es halt einfach darum, dass man erkannt hat an der Hochschule, dass es eben ein neues Megathema gibt, das ist die Digitalisierung. Das hat man an der Hochschule auch vor 15 Jahren schon erkannt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Deswegen hat man da ja damals den dritten Studiengang gegründet, den Energieeffizienzdesign-Studiengang. Also neben dem klassischen Architektur- und Bauingenieurstudium. Genau, und das hat man eben dann auch, wird schon wahrscheinlich 5, 6 Jahre her sein, entdeckt mit der Digitalisierung und hat dann da eben diesen neuen Studiengang auf die Beine gestellt. Und einfach, also das Tolle an diesem neuen Studiengang ist halt, dass man eben einfach was komplett Neues erschaffen kann und sich nicht mit alten Strukturen irgendwie limitieren lässt. Also und das ist eigentlich das wirklich Faszinierende, glaube ich, auch, weil wir jetzt zu 5 sind, die hauptsächlich den Studiengang in der Lehre bedienen und wir eben alle 5 im Prinzip diesen Studiengang formen können und einfach unsere Expertise damit einbringen können und eben was komplett Neues, Zukunftsorientiertes aufbauen können.
Ja, sehr stark, zumal das Thema Digitalisierung gerade in der Baubranche meines Erachtens immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und da ganz großes Potenzial ist, wirklich vieles zu erreichen und auch zu bewegen. Okay, und so die dritte Frage, um das Ganze dann auch so ein bisschen abzuschließen. Inwieweit unterscheidet sich jetzt dieser Studiengang vom klassischen Bauingenieurwesen? Also was erwarten denn dort einen für Fächer oder auch Schwerpunkte, die jetzt zum Beispiel beim Bauingenieurwesen jetzt nicht auftauchen?
Genau, was wir machen oder was ich im Speziellen mache, weil ich bin ja für die Softwareentwicklung zuständig. Wir lernen im ersten Semester zum Beispiel gleich mal Python, also eine Programmiersprache, gehen dann im 3., 4. Semester in die Webentwicklung und bauen dort auch im 4. Semester in einem großen Projekt eben Webapplikationen, die dann sich eben ein spezielles Digitalisierungsthema rauspicken. Da zum Beispiel kooperiere ich auch sehr gerne mit dem E2D-Studiengang. Einfach themenmäßig bin ich ja da auch in der Energieberechnung, Energiesimulation zu Hause. Und dann machen wir halt zum Beispiel klassisch, wenn man jetzt irgendwie so eine Tabellenkalkulation aufgesetzt hat und irgendwann das Tabellenkalkulationsprogramm an seine Grenzen stößt, dann können wir halt mit Python, mit wirklicher Programmierung eben die Sachen umsetzen. Da sind jetzt im Sommersemester wieder super tolle Ergebnisse rausgekommen bei diesen Projekten. Und das ist aus meiner Sicht eben ein großer Unterschied zum Bauingenieurstudium, weil dort gibt es zwar meistens so ein Modul, das sich Bauinformatik nennt, aber so wirklich Programmieren, also es ist halt eben eher so ein Randthema. Und bei uns werden halt einfach die wichtigen Themen alle abgefächert. Das heißt, wir gucken uns auch Datenbanken an. Wie funktionieren Datenbanken? Wie funktionieren Datenmodelle? Wie funktioniert objektorientiertes Programmieren? Wie ist auch der Prozess vom Softwareentwickeln? Agiles Softwareentwickeln hat man vielleicht schon mal gehört oder dieses Wort. Genau, das ist das, was eigentlich jetzt der Stand der Dinge ist draußen. Und das sind einfach eben wichtige Themen, die ich finde, die wir unseren Studierenden mitgeben können. Und die dann einfach auf Augenhöhe den Informatikern später gegenüberstehen können und sagen können, okay, wir möchten das Ganze also so machen.
Mhm. Ich finde das sehr gut, dass das Thema Programmierung, Softwareentwicklung schon relativ früh in einem Ingenieurstudiengang aufgegriffen wird, weil gerade jetzt auch im Zuge der künstlichen Intelligenz, aber auch der Offenheit von mehreren Programmherstellern, hier halt auch gewisse Schnittstellen zu entwickeln. Es ist immer sehr gut, dass auch ein jeder, ja, ausgebildeter Ingenieur oder auch Student zumindest eine Grunderfahrung an Programmierung lernt, damit er einfach diese viele Dinge viel besser einordnen kann oder sich dann auch später in diesen Bereich spezialisieren kann, wenn es zum Beispiel um solche Schnittstellenentwicklungen oder eigene Entwicklungen geht. Und das ist auch so die Erfahrung, die wir immer bei vielen unserer Kunden machen. Es gibt zwar eine Lösung, ja, von einem Programmhersteller, aber nie zu 100% auf die eigenen individuellen Bedürfnisse abgeschnitten. Und deswegen programmieren sich dann halt auch viele nochmal so ihre eigenen zusätzlichen Lösungen. Und das sind natürlich immer diejenigen im Vorteil, die auch selber programmieren können. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwie Excel oder so, sondern wirklich von auf Python basiert oder anderen Programmiersprachen.
Ja, genau. Das ist eben die Idee hinter der Sache, dass wir dann einfach die Studierenden ermächtigen, hier kleine Scripts, kleine Schnittstellen, einfach die Lücken zu füllen, die es dann in den praktischen Prozessen gibt. Und deswegen ist uns da eben auch wichtig, dass wir dann mit der Praxis solche Projekte auch aufsetzen und einfach diese praktischen Probleme uns dann anschauen. Und du hast das KI-Thema auch angesprochen. Genau, das ist dann eben ist so die Grundlagen, die ich dann lege für meine zwei Kolleginnen, die dann im sechsten Semester KI als Modul unterrichten, weil wir natürlich als digital ausgerichtetes Studium an dem KI-Thema nicht vorbeikommen. Genau, und das eben da dann auch detailliert in einem eigenen Modul untergebracht wird. Und genau, und zwei meiner Projekte im vierten Semester, da haben die Studierenden sogar schon so kleine KI-Komponenten mit eingebaut. Und das ist dann super faszinierend, was da alles schon möglich ist. Mhm.
Jetzt hast du ja ein bisschen von deinen Projekten, die du mit deinen Studenten machst, gesprochen. Kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick geben, also im konkreten Projekt, was war da die Aufgabenstellung und was waren dann beispielsweise auch so die Ergebnisse oder Resultate, die die Studenten dann hervorgebracht haben?
Ja, sehr gern. Genau, also ich glaube, 3-4 Projekte könnte ich jetzt hier erwähnen. Wir haben ein Projekt gemacht, das wir die BIM-Plattform genannt haben. Also eine Idee, die hatte ich mit den Autoren des Buches, aber darüber sprechen wir, glaube ich, später nochmal über das Buch. Mir eben eine Idee gehabt, dass oder ein Problem, dass einfach es zu wenig Informationen gibt, wirklich die in den Details, wie man die BIM-Programme bedient, also wie, was genau für IFC-Export-Einstellungen zum Beispiel brauche ich jetzt, um von einem Programm ins andere zu kommen, was muss ich da noch zusätzlich für Daten definieren und so einfach so diese wirklichen Details. Und da haben wir uns eben überlegt, dass wir so eine Plattform bräuchten, wo einfach für die Anwendungsfälle alle technischen Details mit drin sind. Das habe ich einfach den Studierenden weitergegeben. Wir haben da ein Paper drüber geschrieben und gesagt, okay, jetzt schaut euch das Thema mal an, was habt ihr für Ideen, wie können wir das umsetzen? Und in diesem Kurs mache ich ja auch diese agile Softwareentwicklung. Das heißt, wir treffen uns dann alle 2 Wochen und die Studierenden müssen dann alle 2 Wochen sagen, okay, was haben wir die letzten 2 Wochen gemacht? Was ist der Plan für die nächsten 2 Wochen? Was hat gut funktioniert? Wo sind wir irgendwie blockiert? Wo kommen wir nicht weiter? Wo gibt's technische Schwierigkeiten? Wo wissen wir einfach nicht, wo wir weitergehen wollen. Und was super gut funktioniert, auf der einen Seite, weil man eben alle 2 Wochen dann im Prinzip eine Deadline hat, wo man was abliefern muss. Das heißt, wir haben dann kontinuierlich über das Semester eben so eine Entwicklung von diesen Projekten oder fast kontinuierlich, sage ich mal so. Und da ist eben eine super tolle Plattform rausgekommen, wo man jetzt eben solche Tutorials erstellen kann, und die dann eben entweder Schritt für Schritt mit Bildern, mit Videos als PDF exportieren kann, auch Kommentare dazu schreiben kann. Und das ist zum Beispiel so gut geworden, dass ich jetzt gerade dabei bin, das wirklich auf dem Server hier zu installieren und auch fürs Wintersemester zu verwenden, um eben die Tutorials, die ich sonst mit Word und PDF kommuniziere, eben in dieser Plattform kommunizieren. Genau, das war ein Projekt, was einfach super, super gut funktioniert hat und ein Wahnsinnsergebnis dabei rausgekommen ist. Genau, dann haben wir ein Thema, das das Thema EPDs angeht, also Environmental Product Declarations. Das heißt, dass wir einfach, also in diesen Declarations steht eben drin, welche Umwelteinflüsse ein bestimmtes Produkt hat. Und wir haben ja in den Gebäuden viele Produkte, die da drin sind. Da tun wir uns im Moment noch ein bisschen schwer, für alle Produkte eben solche Definitionen, Dokumente zu schreiben. Und da haben wir eben ein Projekt an der Hochschule, wo sich ein Student drum bemüht, wie können wir die in eben die ganzen Daten, die da reingehen, wie viel Energie steckt da drin, wie viel CO2 wird während der Herstellung dieses Produkts generiert und so weiter. Und da haben die Studis eben auch eine Webseite entwickelt und da ist zum Beispiel auch ein Large Language Model dahinter, eine Variation von ChatGPT, die dann eben die Fragen und Antworten, die der User dann eingibt, wirklich auch in Text umformatiert. Das ist auch ein super gutes Ergebnis daraus gekommen. Und wie gesagt, die haben dann schon die KI mit eingebaut, was super faszinierend war. Dann, genau, insgesamt hatte ich 10 Projekte dieses Semester. Wir haben auch mit 2 Firmen zusammengearbeitet. Eins zum Beispiel, um das VGV-Verfahren zu digitalisieren. Ein Projekt, wo es dann darum geht, also die Wiederverwertbarkeit von Produkten praktisch beim Rückbau von Gebäuden zu kennzeichnen. Wie kann man das digital mit Modellen und webbasiert umsetzen? Genau, und dann natürlich auch Energiethemen. Also ich habe ein Forschungsprojekt, auf dem ich arbeite, wo wir so eine Energiesimulationsgeschichte anstoßen mit Energy Plus, und da haben die Studis dann eine neue Oberfläche dazu gebaut. Genau, also es sind super spannende Themen, und es macht einfach unheimlich viel Spaß, wenn man dann sieht, was die Studierenden dann nach 4 Semestern schon erstellen können.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das, was einen Professor wie dich immer mit großem Stolz erfüllt, ist die Entwicklung der Studenten, die vielleicht mit Grundlagenkenntnissen oder vielleicht noch gar keinen Kenntnissen anfangen und sich dann für Semester dann weiterentwickeln und dann zu sehen, hey, schau mal, das ist das, was ich da bewirken konnte. Also diese Erfahrung an der Weiterentwicklung der Studenten. Das muss wirklich ein tolles Gefühl sein. Sehr schön. Das Thema Digitalisierung bist ja du sehr tief drin, und ich möchte jetzt auch mal so ein bisschen deine Wahrnehmung in Erfahrung bringen, wie du das Ganze einordnest. Hier gerade so ein bisschen in der deutschen Bauindustrie, allgemein Baubranche. Digitalisierung. Wann und wobei begegnet dir das Problem der fehlenden Digitalisierung gerade hier in der Baubranche am meisten? Hast du da irgendwie so ein Beispiel für uns?
Ja, ein Beispiel habe ich, also was mir jetzt immer wieder passiert, ist, dass Firmen auf mich zukommen und sagen, Herr Meile, wir würden gern irgendwas mit KI machen. Können Sie sich nicht mal unsere Prozesse anschauen und eine KI-Lösung vorschlagen? Und dann bemerkt man eben meistens, dass eben die Prozesse noch nicht digital sind. Das heißt, bevor wir eben irgendwie richtig was mit der KI machen können, müssen wir halt erstmal diesen Schritt der Digitalisierung vorher machen, weil wir eben für die KI-Anwendungen einfach Daten brauchen. Und zwar nicht nur irgendwelche Daten, sondern idealerweise strukturierte Daten und Daten mit guter Qualität. Das heißt, da begegnet es mir einfach immer wieder, aber eigentlich hat man viel zu oft das Gefühl, die Digitalisierung ist einfach noch nicht weit genug vorangeschritten. Genau, in der Hochschule auch, aber eben auch in der Baubranche, wenn man immer wieder sieht, wie manuell und wie dann von Digitalisierung gesprochen wird, wenn Leute eben E-Mails verwenden und PDFs hin und her schicken. Und das ist halt einfach Stufe 0 sozusagen. Wir müssen uns wirklich über Datenmodelle, über Schnittstellen, über Austauschszenarien, wo wir eben per Knopfdruck Sachen austauschen können. Ich denke, wir sind in der Zwischenzeit so weit, dass wir wissen, also wir können nicht alles automatisieren, sondern es ist eben immer wichtig, dass die Experten auch noch drüber schauen und noch Einfluss nehmen können. Aber wir können definitiv viel mehr digital anpacken, als wir das aktuell in Deutschland in der Baubranche machen.
Hast du da auch schon eine gewisse Entwicklung und auch eine positive Tendenz nach vorne wahrgenommen? Also sagen wir mal, vor 5 Jahren waren wir noch dort und jetzt sind wir doch schon dort wesentlich weiter. Sieht man hier zumindest einen gewissen Trend, dass sich was tut in der Branche?
Ja, also ich hatte so ein Erlebnis, ich glaube, das war letztes Jahr auf einem Vortrag innerhalb der Bayerischen BIM Weeks, haben wir da so eine Veranstaltung gehabt an der Hochschule. Und da hatten wir viele Firmen eingeladen, die eben schon etwas weiter sind mit dem BIM-Thema. Und da fand ich eben das faszinierend, dass die intern eben schon die Vorteile von BIM gesehen haben. Das heißt, es war nicht nötig, dass der Bauherr sagt, ich möchte gern, dass Sie das Projekt in BIM planen, sondern es war eben firmenintern klar, wenn wir den BIM-Ansatz nehmen oder den digitalen Ansatz, Und dann haben wir eben intern so viele Vorteile und so viele Zeitersparnisse, dass es sich für uns intern lohnt und es gar nicht so sehr um die Schnittstellen oder um den Einfluss von außen geht. Also das fand ich so eine Erkenntnis, die habe ich da zum ersten Mal gesehen. Die hatte ich davor noch nicht, weil wir dann oft immer sagen, ja, wir brauchen halt die Bauherren, die das verlangen. Und wenn die das dann irgendwann mal endlich verlangen, dann wird die BIM-Welle schon losgetreten. Aber es gibt eben jetzt immer mehr Firmen, die das von sich aus schon machen, weil einfach die Vorteile überwiegen.
Okay, alles klar. Und wo siehst du denn zum Beispiel auch das größte Potenzial von Softwareentwicklung und Simulation für die Baupraxis?
Ich möchte mal das Beispiel E-Simulation hier reinnehmen, weil da kenne ich mich auch sehr gut aus. Und bei der Energiesimulation, wenn man eben so ein Modell baut, dann gehen da unheimlich viele Daten rein. Also erstmal die Geometrie kann man sich vorstellen, dann natürlich Materialdaten, also physikalische Eigenschaften von den ganzen Wandaufbauten, dann wie wird das Gebäude verwendet, was machen die Personen im Gebäude, wie viel Strom wird da verbraucht, wie viel Licht und so weiter. Dann natürlich die ganze Anlagentechnik, also was ist von Heizung verbaut, Wärmepumpe, Lüftung und so weiter. Also es geht einfach enorm viel Information rein und man macht dann eine Simulation immer über ein ganzes Jahr. Das heißt, man muss es dann auch übers ganze Jahr definieren, wann man das Gebäude benutzt, wochentags, Wochenende, tags, nachts und so weiter. Und heute hat man viele unterschiedliche Quellen, wo man sich diese Informationen dann zusammensammelt. Und ich denke, dass wir eben, wenn wir die Digitalisierung entsprechend umsetzen in den nächsten Jahren und auch eben die KI-Optionen damit reinbauen, dass wir dann eben nicht mehr irgendwie ein PDF-Dokument aufmachen, dort an der richtigen Stelle nachlesen, was sind jetzt die Werte und die dann vorhanden, sage ich jetzt mal, in die Benutzerschnittstelle eingeben, sondern dass wir dann eine direkte Verknüpfung haben zu dieser Quelle, zu diesem Standard oder zu diesem Plan, zu diesem BIM-Modell, wo dann einfach diese Informationen direkt abgegriffen werden, dass dieser Zwischenschritt einfach wegfällt. Das ist so eine Mission, die ich gerade verfolge, was die Energiesimulation angeht. Und ich glaube, dass das eben in vielen anderen Analysen ähnlich ist. Also in meinem BIM-Kurs machen wir immer eine statische Analyse und auch eine baubetriebliche Analyse. Und für die baubetriebliche Analyse zum Beispiel brauche ich ja auch Informationen über die Materialien, über den Wandaufbau und so weiter. Und dann manchmal sind die eben im Modell hinterlegt oder im Plan. Manchmal fehlen die dann. Und wenn wir dann eben einfach an der richtigen Stelle Verknüpfungen schaffen können, wo die Informationen dann wirklich herkommen, dann würden wir es, glaube ich, viel leichter tun.
Also da schon mal ein interessanter Einblick, okay, wie das Thema auch in der Praxis angewendet werden kann. Du hast es ja schon gesagt, du hast auch einen BIM-Kurs. Und BIM steht ja, sagen wir mal, auch immer als Inbegriff in der Baubranche für das Thema Digitalisierung. Ja, für viele ist ja BIM schon die Digitalisierung im Bauwesen. Und du hast ja auch an einem Buch mitgearbeitet, und zwar Next Generation BIM. Gib uns doch mal so ein bisschen einen Einblick, um was es in dem Buch geht. Was sind da so die Inhalte? Gerne mal ein bisschen darüber berichten.
Genau, habe ich ja vorher schon ein bisschen angedeutet. Genau, das Buch habe ich zusammengeschrieben mit Reinhard Wimmer und Nils Bartels. Das sind praktisch meine Kollegen an der Hochschule in Köln und in Karlsruhe. Jetzt habe ich es falsch schon gemacht, aber ich könnte das sicherlich auch nachschauen. Und wir sind praktisch alle drei im gleichen Boot und eben vor 3 Jahren ungefähr neue berufene Professoren haben unheimlich viel Material, was wir generieren müssen für unsere Module, für unsere Vorlesungen und haben uns dort zusammengetan und haben dann eben auch beschlossen, wir brauchen eben einfach für die Lehre auch ein Buch oder was Schriftliches und haben dann angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und einfach diese Grundlagen aus unserer Sicht mitzunehmen. Also die beiden Kollegen haben eben auch Erfahrungen in der Industrie gesammelt und eben waren auch in Positionen, wo sie eben schon viel mit dem digitalen Thema und mit dem BIM-Thema konfrontiert waren und einfach auch schon Jahre damit gearbeitet haben. Deswegen haben wir da einfach so einen aktuellen Stand von wo stehen wir im Moment mit BIM, wie sieht's aus mit den Details des Datenmodells, was für Dokumente gibt es aber auch im momentanen Prozess. Genau. Und dann ist uns halt eben aufgefallen, okay, wir wollen jetzt noch so ein paar Anwendungsfälle mit hinzufügen und haben dann relativ schnell gemerkt, da gibt's einfach so viele unterschiedliche Anwendungsfälle, wo wir drei dann auch vielleicht auch nicht die Top-Experten sind. Und deswegen haben wir eben angefangen, externe Autoren anzufragen, die dann die Anwendungsfälle für uns geschrieben haben. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir dann 18 Unterkapitel noch mit 18 unterschiedlichen Anwendungsfällen. Und das war halt super interessant, was da alles zusammengekommen ist und was da auch für Einblicke, zusätzliche Einblicke kamen. Es war auch ein bisschen anstrengend, so vielen Autoren hinterherzulaufen.
Glaube ich, ja.
Schlussendlich, glaube ich, ist echt ein gutes Buch rausgekommen. Und also wir haben jetzt diese erste Version veröffentlicht. Genau, und die zweite ist jetzt so langsam schon in Arbeit, weil wir eben in der heutigen Zeit, wo sich viele Sachen schnell bewegen, also nicht nur ein Buch schreiben können, sondern das eigentlich immer wieder aktualisieren wollen. Deswegen ist der Plan, das im Zwei-Jahres-Rhythmus zu aktualisieren und eben anzupacken.
Mhm. Könntest du mal so aus dem Buch so die drei spannende Erkenntnisse aus dem Buch hier mit uns teilen?
Für mich die spannenden Erkenntnisse, okay. Also ich finde, das ein sehr spannendes Kapitel über wie die KI eingesetzt werden kann in der Baubranche, von Bernd Petreus geschrieben. Das fand ich wirklich spannend, weil das ehrlich mit dem Thema umgeht. Also es ist ja immer oft so ein Hype auch um die KI im Moment drumherum. Und da wird eben, da geht er wirklich detailliert drauf ein, wie die KI sinnvoll eingesetzt werden kann und für was die KI eigentlich nicht sinnvoll eingesetzt werden kann. Also als Beispiel, wir wissen ja, dass ChatGPT nicht so gut rechnen kann, deswegen sind eben alle Analysen, die wirklich auf Rechnungen beruhen, macht es eigentlich keinen Sinn, ChatGPT dafür einzusetzen. Genau, und das fand ich super spannend, weil das einfach für mich so eine ehrliche Herangehensweise an das Thema war. Genau, und dann fand ich eben spannend, wie tief wir da in dieses ein oder andere Thema reingingen, also das Thema Recht in die rechtlichen Geschichten, da haben wir einen Artikel drin, ein Kapitel drin, das finde ich auch sehr spannend. Und genau, im Holzbau, von Holzbau und BIM haben wir auch ein Thema drin. Wir haben ja auch alle Kapitel auf LinkedIn nochmal beworben und das waren aus meinem Gefühl heraus die zwei, die am meisten Feedback und Kommentare dann generiert haben. Genau. Also es stehen super viele interessante Themen drin und ich glaube, es ist einfach auch super interessant für die Studierenden, weil jeder ja so ein bisschen so eine Richtung hat, die einen interessiert oder vielleicht entwickelt die sich auch während dem Studium und dann kann man eben da nochmal genau nachlesen, okay, was ist da jetzt an diesem Anwendungsfall irgendwie interessant.
Mhm. Okay. Ja, du hast es gerade gesagt, du unterrichtest und du lehrst ja auch die Studierenden. Hast du da jetzt für alle Hörer, die jetzt auch im Studium sind, hast du da etwas, was du denen gerne mit auf den Weg geben möchtest als Empfehlung?
Ja, sehr gerne. Meine Empfehlung ist, es gibt noch einen anderen Weg als den minimalen Weg des Studiums. ich habe manchmal das Gefühl, dass es für die Studierenden hauptsächlich darum geht, wie kann ich jetzt mit minimalem Aufwand irgendwie das Studium abhaken. Und das ist auf unserer Seite irgendwie ein bisschen schade, weil wir so viel Energie reinstecken in das, was wir machen. Und ich glaube, während dem Studium, und das meistens bemerkt man das erst danach, aber während dem Studium hat man eben unheimlich viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, Kurse zu mitnehmen, Vorträge mitzunehmen, andere Meinungen mitzunehmen, andere Ansichten mitzunehmen, auch in anderen Fachbereichen reinzuschnibbeln. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das oftmals so ein bisschen nicht mehr wahrgenommen wird von den Studierenden heute. Weil später hat man nicht mehr die Zeit dazu, wenn man dann im Berufsalltag steckt. Und viele Sachen sind halt eben an der Hochschule dann auch entweder frei oder halt relativ günstig zu erwerben. Genau deswegen plädiere ich dafür, einfach so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, so viel wie möglich mitzunehmen, vielleicht auch mal ein paar Kurse belegen, die dann nicht nötig gewesen wären, um den Abschluss wirklich zu kriegen. Vielleicht entdeckt man irgendwas, was einen doch noch interessiert, was einen irgendwie weiterbringt, Sachen auszuprobieren. Nur so kann man meiner Meinung nach eben auch seinen Weg gehen und genau herauszufinden, was einem Spaß macht und was eben nicht.
Ja, hundertprozentige Zustimmung. Ich sage es auch immer, man studiert ja häufig, sagen wir mal, nur einmal im Leben und da hat man wirklich diese einmalige Möglichkeit, durch das wirklich breite Angebot einer Hochschule, Universität, wirklich auch viel mitzunehmen und nicht nur in seinem eigenen Studiengang, sondern auch vielleicht mal den anderen Studiengang oder andere, sagen wir mal, Angebote wahrzunehmen, die jetzt vielleicht gar nicht was mit der klassischen Ausbildung eines Ingenieurs zu tun haben, sondern dann schaue ich vielleicht mal bei den Wirtschaftlern vorbei und schaue, wie es eigentlich von der kaufmännischen Seite her abläuft und so weiter. Da gibt es ja wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Und das sage ich auch immer jedem. Über den Tellerrand hinausschauen, auch als Student.
Genau, und das ist ja bei uns zum Beispiel auch relativ einfach, eine Fakultät für Architektur und Bau in Augsburg, weil wir eben diese 4 Studiengänge haben. Das heißt, man kann eben auch mal den Architekten über die Schulter schauen und den Bauingenieuren und den E2D-Lern, um einfach rauszufinden, was machen die so und einfach ja das für später mitzunehmen.
Sehr schön. Wir kommen jetzt langsam zum Ende hin. Und am Ende frage ich immer nach dem Lieblingsbauwerk. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, was ja dein Lieblingsbauwerk ist. Und lass mich da jetzt gerne überraschen.
Okay. Mein Lieblingsbauwerk ist auch gleich das, was ich am meisten hasse. Das ist nämlich das Bauwerk, mit dem ich mich am meisten in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe. Und zwar, wir haben das immer das Y2E2-Gebäude genannt. Das wurde damals neu gebaut, beziehungsweise ich bin dann als Student dort noch eingezogen. Also Y2E2, also die 2 E's stehen eben für Energie und Environment, Energy Environment Building. Und genau, da waren wir eben damals drin als Forschungsgruppe. Genau, und ich habe eben das Gebäude genommen, um über die Datenanalyse, weil wir damals 3000 Sensoren in das Gebäude installiert haben und es dann eben mit der Simulation zu vergleichen. Das war eben Themen meiner Doktorarbeit. Deswegen, ich war schon immer fasziniert von diesem Gebäude, aber habe es gegen Ende der Doktorarbeit dann eben auch gehasst, weil ich so viele Stunden damit verbracht habe. Genau, und es ist halt also ein relativ nachhaltiges Gebäude, wo eben das Ziel war, auch wenig Energie zu verbrauchen. Und genau, ich denke, ja, es ist also vom Konzept her ganz gut gelungen und es sieht einfach auch aus meiner Ansicht nach ganz gut aus. Und genau, war sehr super spannend.
Mhm. Wo steht das Gebäude?
Also auf dem Stanford Campus.
Stanford Campus, okay, super. Sehr schön. Tobias, wir sind am Ende. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und auch für die tollen, spannenden Einblicke in den Studiengang Digitaler Baumeister, aber auch so deine Einschätzung rund um das Thema Digitalisierung. Vielen Dank dafür und dann wünsche ich dir auch für die Zukunft, gerade auch mit deinen Studenten, ganz, ganz viel Erfolg und vor allem auch gute Nerven. Und nochmal vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Daniel, dass ich dabei sein durfte und für die Einladung. Genau, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.